Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zu dieser Folge unseres neuen Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi, ich arbeite beim Myself Magazin und ich freue mich sehr, euch alle hier als Host, als Moderatorin begrüßen zu dürfen. Wie immer in unserem Podcast erzähle ich euch Geschichten aus der Myself-Community. Da geht es um Liebe, um Affären, um Schicksalsschläge und um psychische Herausforderungen oder sogar Erkrankungen. Danach spreche ich mit Expertinnen, die den Fall einordnen und wertvolle Tipps geben. Heute, am letzten Tag in diesem Jahr, geht es um Julia. Julia war jahrelang in einer manipulativen Beziehung. Erst dachte sie nur, ihr Freund Tobias sei eben schwierig. Nach Jahren wurde ihr aber klar, er ist ein gefühlskalter Narzisst. Bevor wir jetzt in die Beziehung von Julia eintauchen, möchte ich aber zuerst unsere Expertin der heutigen Folge begrüßen. Heute bei uns Paula Lambert, die wohl bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin Deutschlands. Und ihr dürftet sie auch schon aus unserer ersten Folge kennen. Hallo Paula.
Hallo. Ja, ich freue mich sehr auf diese Geschichte.
Paula, eine Frage vorab. Was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an narzisstische Persönlichkeiten denkst?
Ja, vor allen Dingen, dass sie sehr, sehr weit verbreitet sind im Volksmund, weiter als sie eigentlich verbreitet sein können. Denn so viele waschechte Narzissten gibt es gar nicht. Es gibt aber natürlich eine Menge Leute, die Züge davon haben und die sich einfach in Beziehungen nicht so gut benehmen.
Ja, ich würde sagen, dieses Benehmen hat Julia definitiv erlebt und das hat sie ziemlich belastet und sie hat uns sehr tief in ihre Beziehung gucken lassen. Und was sie da genau erlebt hat, erzähle ich jetzt. Eigentlich bin ich eine unkomplizierte, aufgeschlossene und unternehmungslustige Frau. Das war ich immer, bis ich Tobias kennenlernte. Ein Mann, der mich, das habe ich heute verstanden, in all den Jahren unserer Beziehung immer klein gemacht hat. Ein Mann, der sich in all den Jahren nie wirklich für mich interessiert hat. Einer, der mir sogar Vorwürfe gemacht hat, wenn ich krank war, weil ich dann so anstrengend gewesen sei. Trotzdem wollte ich mit Tobias eigentlich mein ganzes Leben verbringen. Und ich bin dankbar, dass ich es nicht tue. 8 Jahre waren wir zusammen. Warum es so lange gedauert hat, bis ich ihn verlassen habe? Ich dachte, wenn ich mich nur genug anstrenge, schaffen wir das schon. Ich dachte, es ist meine Schuld, wenn es nicht gut läuft. Und das heißt doch, man soll zusammenhalten, in guten wie in schlechten Zeiten. Tja, zusammenhalten, das wäre schön gewesen. Anfangs fühlte es sich tatsächlich so an. Wir waren uns sehr verbunden in unseren Ängsten, im mangelnden Selbstbewusstsein, in der nicht so schönen Kindheit. Meine war von meiner Stiefmutter geprägt, von der ich unbedingt gemocht werden wollte. Ich tat alles dafür, aber vergeblich. In Tobias' Familie kontrollierte und terrorisierte der Vater seine Frau und die 3 Söhne. Selbst kleinste Fehler trug er ihnen ewig nach. Dass Tobias nur mit mir zusammen war, weil er mich gebraucht hat, um sich selbst besser zu fühlen, das habe ich heute verstanden. Ich war nie auf Augenhöhe mit ihm. Ich war immer nur Mittel zum Zweck. Ich erinnere mich noch genau, wie ich ihn kennenlernte. Auf einer Party stellten uns Freunde einander vor. Warum ich mich damals in ihn verliebt habe? Es waren seine Augen, die ich bis heute nicht vergessen kann. Doch seine Schüchternheit gefiel mir damals sehr. Sogar das Schwierige mochte ich irgendwie. Aber schwierig war es eben von Anfang an. Er war super empfindlich und super schnell gekränkt. Er hat alles persönlich genommen. Aber er schien sich dessen immer bewusst zu sein. In der ersten Zeit schrieb Tobias mir sogar Briefe, in denen er sich dafür bedankte, dass ich alles aushielt, dass ich ihn aushielt. Irgendwie war ich stolz darauf, dass ich das kann. Ich dachte, wir kriegen das schon hin. Manchmal in den folgenden Jahren sagte Tobias, dass er nicht so werden wolle wie sein Vater, der die Mutter ständig vor anderen heruntermachte. Diese Einsicht klang für mich wie ein Versprechen. Und ich hoffte, dass Tobias sich für unsere Beziehung anstrengen würde. Ich meine, ich verstand besser als jeder andere, dass Tobias den Depressionen und Panikattacken plagten, unter der fehlenden Anerkennung seines Vaters litt. Und ja, Tobias unterschied sich tatsächlich in einem Punkt zu seinem Vater. Er machte mich nicht vor anderen herunter, sondern nur, wenn wir allein waren. Da war ihm allerdings jeder Anlass willkommen. Zum Beispiel, wenn ich ein neues Rezept ausprobierte und es ihm nicht schmeckte. Darüber hätte man zusammen lachen können, aber Tobias? Der faltete mich zusammen. Er wurde wütend, richtig wütend. Was auch immer ich sagte, ich war in seinen Augen dumm. Wie ich die Möbel in der Wohnung arrangierte, Schwachsinn. Wie ich mich anzog, geschmacklos. Die Musik, die ich hörte, blöd. War ich schlecht drauf, reagierte er genervt und sagte mir, ich solle mich nicht so anstellen. Wenn ich ihn bat, nimm mich doch mal in den Arm, zuckte er mit den Schultern und wandte sich ab. Er konnte das nicht, aber darüber reden konnte er auch nicht. Das war von Anfang an der Knackpunkt. Ich hätte es schon im ersten Jahr wissen können. Damals wollte ich eine klare Ansage, was seine Gefühle betrifft, aber er konnte sie mir nicht geben. Als ich ihm sagte, ich will keinen Mann, der mich gar nicht richtig will, sagte er, ich hätte das alles falsch verstanden. Das konnte er gut immer alles verdrehen. Ich blieb, anstatt ihn zu verlassen, und dieses Muster zog sich durch unsere Beziehung. Anstatt mich zu trennen, glaubte ich Tobias, wenn er hoch und heilig versprach, sich zu ändern. Ich hangelte mich von Hoffnungsschimmer zu Hoffnungsschimmer. Es würde ja schon besser werden, wenn er sein Referendariat abgeschlossen hätte, wenn wir erstmal Kinder hätten. Schließlich wollten wir doch ein Haus und eine Familie. Darauf hatten wir uns geeinigt. Durch Zufall bin ich vor noch nicht allzu langer Zeit auf ein Buch über narzisstisch gestörte Beziehungen gestoßen. Seite für Seite habe ich verschlungen und Satz für Satz verstanden, das sind doch wir. Ich habe gelesen, dass der narzisstische Partner den anderen und alles, was diesem lieb ist, immerzu herabsetzt. Dass Narzissten den Partner mit Liebesentzug strafen. Tobias interessierte sich nur für seine Arbeit. Er fragte nie, wie mein Tag war oder wie es meinen Freunden ging. Und wenn er Sex wollte und ich nicht, dann war er so gekränkt von meinem Nein, dass ich mich nicht mal mehr an ihn herankuscheln durfte. Statt mich zu wehren, statt ihm klarzumachen, dass er so nicht mit mir umgehen kann, verstummte ich. Ich habe jeden seiner Vorwürfe auf mich genommen. Ich habe versucht, Dinge nicht mehr anzusprechen, weil es dann Streit gegeben hätte. Zu oft habe ich dabei von ihm gehört, es gehe ja wieder nur um mich oder ach, jetzt sei er wieder schuld. Ich hätte ihm die Stirn bieten sollen, aber ich konnte nicht. Ich habe mich vor seinem eiskalten Blick gefürchtet. Als ich die Hoffnung verlor, dass sich unsere Beziehung jemals ändern würde, zog ich die Reißleine. Er ist kein schlechter Mensch, aber er kann nicht anders, das sitzt zu tief, verstand ich. Aber ich wusste auch, ich bin auch kein schlechter Mensch und ich kann ihn nicht ändern. Als ich Tobias gesagt habe, dass ich mich trenne und ausziehe, hat er geweint, das erste Mal in all den Jahren. Ich glaube, er hat gespürt, diesmal ist es ernst. Schon kurz nach unserer Trennung sagten mir Freundinnen, wie lustig und selbstbewusst ich wieder sei und dass sie mich in all den Jahren, in denen ich mit Tobias zusammen war, nie so erlebt hätten. Über solche Sätze denke ich lange nach. Sie machen mich traurig, weil ich erst so spät gemerkt habe, wie sehr ich mich verändert habe. 8 Jahre sind eine lange Zeit und obwohl ich in dieser Beziehung vor die Hunde ging, schmerzt der Abschied trotz alledem. Mich schmerzt auch die Frage, was mein eigener Anteil daran war. Zu einer Beziehung gehören ja immer zwei.
Ja, Paula, zu einer Beziehung gehören immer auch zwei, sagt Julia zum Schluss. Sie hinterfragt ihre Rolle in ihrer Beziehung aktuell. Was sagst du dazu? Wie wichtig ist das?
Jeder muss die Rolle, die er in einer Beziehung spielt, definitiv hinterfragen. Es ist nicht so, dass man mit irgendeinem Menschen zusammengeht und dann gibt es plötzlich einen Schuldigen oder eine Schuldige. Beziehungsdynamiken werden von zwei Seiten gespeist. Und zwar häufig von einem, der Dinge ausführt und häufig von einem, der die Dinge zulässt. Und darum sage ich, es ist immer gut, sehenden Auges in eine Beziehung zu gehen, als sich hinterher die Augen auszuweinen.
Wenn du dir jetzt nochmal Julias Geschichte oder Julias Beziehung in die Gedanken zurückrufst, was denkst du auch hier, wenn du die jetzt kennst du ja mehr Details wie vorher?
Ja, häufig gehen wir in Beziehungen und sehen überhaupt nicht, was uns da geboten wird, weil wir bestimmte Dinge sehen wollen. Also wir haben eine Traumvorstellung davon, wie der Partner ist oder die Partnerin, wie die Beziehung zu laufen hat, was wir uns wünschen. Und das wird über alles drüber gelegt. Und das sorgt leider ziemlich häufig dafür, dass wir das, was schon da ist, überhaupt nicht wahrnehmen wollen. Und das ist auch hier der Fall gewesen. Es gab sicher ganz, 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 ganz große Anzeichen dafür, wie es mal enden würde, schon von Anfang an. Und das kennt, glaube ich, auch jede von uns, dass wir hinterher denken, ach so, ja klar, natürlich, ja stimmt, da hätte ich es eigentlich schon merken müssen. Aber man kann es nicht merken, weil wir alle Menschen sind und wir uns einfach was anderes wünschen.
Ja, sie hat ja gesagt, er war schon am Anfang schon ein bisschen schwierig, aber irgendwie mochte sie das und er war aber super empfindlich und total schnell gekränkt, also ja.
Da hat man natürlich sofort das Gefühl, okay, ich muss mich reduzieren, damit ich diese Beziehung aufrechterhalten kann. Und das führt dazu, dass wir Dinge von oder in Menschen akzeptieren, die eigentlich nicht akzeptabel sind. Zwangskontrolle, die in Beziehungen passiert, die ist ja häufig gar nicht so sichtbar, weil das ganz, ganz viele kleine Sticheleien, Schritte, Taten sind, die man so wegwischen kann, wo man dann denkt, naja, so schlimm ist es ja eigentlich nicht und darüber kann ich mich nicht beschweren. Wenigstens ist er ein toller Vater oder ein witziger Gesellschafter oder ein fleißiger Arbeiter. Da werden ja immer Argumente gesucht, warum die Beziehung eigentlich ja ganz gut ist. Und wenn man sich das Wort eigentlich sagen muss, dann lohnt es sich da meistens ein bisschen genauer hinzugucken.
Es ist auch so dieses klassische Phänomen der rosaroten Brille, dass man auch so ein bisschen über vieles hinwegsieht, wenn man einfach auch sehr verliebt ist.
Ja, also es ist gut, dass es die rosarote Brille gibt, sonst wäre nämlich wahrscheinlich gar keiner mit irgendwem zusammen. Aber natürlich darf die nicht dauerhaft draufbleiben. Man weiß, dass nach ein paar Monaten die Hormone sich wieder auf ein normales Level bewegen und dann kann man eigentlich erst richtig klar sich die ganze Geschichte angucken. Jetzt kommt es natürlich auch immer darauf an, was habe ich für Bedürfnisse? Die werden in der Kindheit angelegt, zum Beispiel, wenn jemand, wie sie ja berichtet, sehr, sehr schwaches Selbstwertgefühl hat, dann freut man sich natürlich über jemanden, der sagt, hey, dich will ich, du bist es. Und deshalb ist es so wichtig, die eigene Geschichte auch zu kennen und dann auch zu hinterfragen, ist diese Beziehungskonstellation, die ich mir da ausgesucht habe, ist das tatsächlich etwas, wo ich gesund drin leben kann oder aber füttert es eigentlich nur mein Trauma? Und ich glaube, das ist hier passiert.
Ja, ich glaube auch. Das klang wirklich sehr stark danach. Bevor wir jetzt vielleicht tiefer eintauchen, klären wir doch nochmal ganz kurz diesen Begriff Narzissmus bzw. narzisstische Persönlichkeitsstörung. Du sagtest ja auch zum Anfang, es ist weiter verbreitet, als man denken könnte, weil eigentlich sind nicht so viele Menschen echte Narzissten, sondern haben nur solche Züge. Wie erkennt man denn so eine Person oder wer gilt denn als Narzisst?
Ja. Narzissten sind Menschen, die in ihrer Kindheit, jetzt ganz einfach runtergebrochen, ja, die in ihrer Kindheit emotional nicht wahrgenommen wurden. Also die im Grunde nicht gelernt haben, Bedürfnis und echte Wahrnehmung miteinander zu verknüpfen. Das bedeutet, die haben als Überlebensstrategie das Konzept, ich bin das Wichtigste von allem. Und alles muss so laufen, wie ich es möchte. Das ist natürlich in gewisser Weise auch einfach ein Überlebensmechanismus, bloß der ist wahnsinnig ätzend. Und in privaten Beziehungen ist es ganz, ganz schwierig, ehrlich gesagt fast unmöglich, mit richtigen Narzissten umzugehen, weil du nur die Alternative hast, dich selber völlig verschwinden zu lassen und deine Bedürfnisse. Im Arbeitskontext ist es ein bisschen einfacher. Mit Narzissten kann man nämlich so umgehen, dass man sie auf ein Podest hebt. Und da, wenn sie da oben stehen, dann können sie da rum agieren. Man darf sie bloß nicht in eine Position bringen, wo sie wirklich Macht ausüben können. Dann wird es halt ein bisschen schwierig. Und natürlich haben Züge von diesen Mechanismen ganz, ganz viele Menschen übernommen, die vor allen Dingen in der Kindheit nicht so wahrgenommen wurden. Die müssen im Grunde ganz, ganz viel nachholen, was nicht nachzuholen ist. Und das macht es wahnsinnig schwierig, weil wir meistens als Partnerinnen nicht so viel geben können, ohne uns selber auszulöschen. Darum würde ich immer sagen, wenn jemand das schnell erkennt, dann muss man sich damit anfreunden, dass die Beziehung eigentlich gar keinen Sinn macht. Die macht nur Sinn für den Narzissten selbst, weil der sein Ego damit füttern kann.
Ja, das sagt Julia ja auch sehr eindrücklich in ihrer Geschichte, dass sie verstanden hat, sie war immer nur Mittel zum Zweck, damit er sich besser fühlt.
Ja, und man muss dazu auch sagen, das geschieht nicht so oft in vollem Bewusstsein, ne? Sondern Narzissten versuchen auch nur zu überleben. Die haben bloß halt die ätzendere Art gefunden. Das ist ganz unangenehm. Das weiß ja jeder. Wir kennen alle welche, die solche Züge haben. Und es ist einfach unschön.
Aber es ist quasi nicht jeder, der solche Züge hat, auch gleichzeitig an dieser Persönlichkeitsstörung erkrankt.
Nein, nein. Darum bin ich auch ein bisschen so allergisch gegen das Wort Narzisst, weil es so inflationär benutzt wird. Ja, es gibt nur wirklich relativ wenige, die es wirklich betrifft. Und die sind einfach ganz, ganz unangenehme Menschen. Und dann gibt's welche, die Züge haben. Und narzisstische Persönlichkeitsstörung, kann man sagen, läuft aber auch in Abstufung. Es gibt sanfte, es gibt Hardcore-Menschen, die so eine Störung haben. Aber es hat nicht jeder, der sich einfach benimmt wie ein kleines Arschloch, eine Persönlichkeitsstörung.
Ja, da gebe ich dir definitiv recht. Nicht jeder, der sich scheiße verhält, ist krank. Ich meine auch gerade, ne, wenn man jetzt wirklich an dieser Störung erkrankt ist, dann muss man sich ja unbedingt auch Hilfe holen und durch Therapie auch lernen, irgendwie mit sich umzugehen.
Ja, das ist halt wahnsinnig schwierig, weil das so, so tief sitzt. Aber man kann natürlich Strategien erlernen, wenn man das wirklich will. Und das ist das Schwierige an diesem Krankheitsbild, die wollen meistens nicht, weil es für sie eine Überlebensstrategie ist. Aber rein theoretisch kann man sich daraus entwickeln. Es ist bloß harte Arbeit.
Wer will schon seine Überlebensstrategie aufgeben, ne? Ja. Wenn die einmal tief sitzt, dann... Ne?
Zumal eine, die ja so relativ praktisch ist. Einfach ja. Die Welt anzusehen, so dass sie einem untertan ist, das ist natürlich einfach.
Ich glaube, viele, die jetzt wirklich mit narzisstischen Zügen zu tun haben, dann spricht man ja auch heute auch gern mal von toxischen Beziehungen, manipulativen Beziehungen. So aus deiner Erfahrung, wie viele Frauen melden sich bei dir, die sagen, oh, ist mir passiert?
Ja, also 2/3 sicher von allen, die über ihre Beziehung sprechen wollen. Da ist jetzt auch so ein Scheinwerfer drauf auf diese
Phänomen. Warum würdest du sagen, ist das aktuell so?
Ich glaube, weil wir mehr darüber sprechen und weil jetzt mehr Leuten auffällt, ach ja, guck mal, das ist ja ein bisschen wie bei mir. Und das ist ja wie bei mir Effekt, der sorgt immer für so ein bisschen Nachahmer. Aber ich glaube, das ist jetzt bei dieser Geschichte nicht der Fall. Also Julia hatte es da schon mit jemandem zu tun, der wirklich dann richtig großes Thema hat.
Ja, und ich finde, sie sagt ja in innerer Geschichte auch so Sätze, die, glaube ich, aber auch viele Frauen kennen. So, sie sagt, ich dachte, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann schaffen wir das schon. Es ist meine Schuld, wenn es nicht gut läuft. Da klingeln ja eigentlich schon alle Alarmglocken, oder?
Ja, vor allen Dingen, weil die Sicht auf die Beziehung natürlich total verzogen ist. Also ich muss mich anstrengen, es liegt an mir. Da fehlt ja schon die Wahrnehmung, dass Beziehung etwas ist, woran beide arbeiten. Und ihr ist offensichtlich dann schon klar gewesen, es bringt nichts, darauf zu hoffen, dass er arbeitet. Ich muss doppelt arbeiten. Und das bedeutet, dass die Beziehung nicht funktioniert. Ganz einfach. Also da muss man nicht drum herum reden.
Jetzt hat sie ja auch gesagt, es hat ziemlich lang gedauert, bis sie da überhaupt rauskam, weil natürlich war viel Manipulation da, trotzdem aber auch viel Liebe. Ich sag mal, wenn man jetzt in dieser Beziehung steckt, man merkt, da stimmt was nicht, wie sie arbeitet doppelt für die Beziehung, damit die funktioniert. Was kann man denn in dieser Situation tun?
Erstmal muss man lernen, die Wahrheit zu sprechen über die eigene Beziehung, zu Freunden zum Beispiel. Weil ganz oft wissen wir ja nicht, was hinter fremden Türen geschieht und haben das Gefühl, okay, es ist nur bei mir so und ich schäme mich zutiefst und das kann eigentlich nicht sein. Ich will doch, dass alle wissen, dass ich eine erfolgreiche Beziehung führen kann. Zum Beispiel, ganz häufiger Gedanke, anders als mir es vorgelebt wurde, anders als meine Mutter, als mein Vater. Und das ist schon der erste Nagel in der Tür, die dann nicht mehr aufgeht, weil man denkt, man muss es geheim halten. Ob bewusst oder unbewusst, ist da völlig wurscht. Sich teilen und überhaupt mal Feedback einholen. Ist dieses Verhalten für andere akzeptabel oder nicht? Wie würden die das empfinden, wenn jemand so mit ihnen umgehen würde? Und der Grund, warum die Leute das nicht so gerne machen, ist, weil sie sich dann natürlich mit der Frage aller Fragen auseinandersetzen müssen. Funktioniert diese Beziehung noch in Wahrheit oder ist es eigentlich ein totes Pferd, das man so durch die Wüste schleppt?
Ich meine, da sind ja jetzt gleich zwei riesige Brocken. Ne? Einmal das Thema Scham, das ja viele Leute tatsächlich einfach handlungsunfähig macht, wenn man sich zu sehr schämt, weil es so ein starkes Gefühl ist.
Mhm.
Und dann das Thema, komplett ehrlich mit sich selbst zu sein. Also, klingt ganz schön schwierig.
Ja, und dann natürlich noch die Frage, hole ich meinen Selbstwert über die Tatsache, dass ich eine Beziehung habe? Das spielt ja auch bei ganz, ganz vielen Menschen eine Rolle. Also ich kann nur sagen, wirklich, für jeden oder jede, die das jetzt hört, lieber Single als in einer schlechten Beziehung. Immer.
Ja, das doppelt unterstreichen.
Ja, weil wenn man das mal genau so betrachtet und nicht umsonst ist die alleinstehende Frau die glücklichste Bevölkerungsgruppe statistisch. Heutzutage bringt eine Beziehung einer Frau nicht mehr so viele Benefits. Natürlich, wenn man einen tollen Partner hat, ist das ganz, ganz toll. Aber viele sind eben in Beziehungen, die überhaupt nicht gut und gesund sind und in denen sie sich aufreiben, um sich passend zu machen. Und ihr verschwindet langsam. Ihr werdet unsichtbar. Und sie berichtet ja auch, dass ihre Freunde dann, weiß nicht, ob wir schon an der Stelle sind, wo die Freunde sagen, da bist du ja wieder.
Ja, ja, klar, als sie sich getrennt hat.
Okay, ja, genau. Das passiert da total oft, dass Freunde dann, wenn man mit ihnen ausgeht nach so einer Trennung, sagen, Mensch, da bist du ja wieder, jetzt lachst du wieder, jetzt sehe ich wieder, wie deine Augen strahlen. Das ist ja Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie viel Lebenszeit man in schlechten Beziehungen verschwendet hat, bevor man verstanden hat, dass man selbst so viel wert ist, dass man wirklich nur geliebt werden, akzeptieren kann und nicht kontrolliert werden oder hauptsächlich bin ich alleine werden, überlegt ganz genau, was ist der Benefit von der Beziehung, die ihr gerade führt. Habt ihr Angst, alleine zu sein? Habt ihr Angst, dass die Leute sagen, die ist immer noch Single? Das sind Fragen, die man sich wirklich ganz bewusst stellen muss, weil es nicht wert ist, sich für eine Beziehung verschwinden zu lassen.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, wenn man sich das jeden Tag so ein bisschen fragt, wird es ja auch irgendwann leichter. Wenn man sich immer mal wieder schwierigeren Fragen, sich selbst immer mal wieder schwierige Fragen stellt und darauf Antworten sucht, dann kann man das ja auch üben, so ein bisschen.
Ja, klar.
Du hattest gerade gesagt, mit Freunden darüber reden, ein bisschen vergleichen, ist es für die normal oder nicht normal? Wenn man dann quasi merkt, okay, dass kein anderer meiner Freunde oder Freundinnen würde das mit sich machen lassen. Wie kann man denn mit schwierigen Menschen über die eigenen Gefühle sprechen? Weil Julia sagt ja, immer wenn sie mit ihm gesprochen hat, kamen ja Vorwürfe, es war wie Treibsand, ein Streit wie Treibsand, wo immer wieder dieselben Sätze gefallen sind, aber in denen sie sich jetzt auch nicht gesehen hat. Also gibt's da Tipps?
Was Narzissten betrifft, leider nicht, weil man mit Narzissten nicht streiten kann. Kann man einfach nicht. Das ist ein Fakt. Man muss es gar nicht versuchen. Es wird nicht gehen, ja, weil Narzissten immer Recht haben und ihre Perspektive die einzige ist, die zählt. Streit ist ja ein Austausch von Informationen aus unterschiedlichen Gesichtsblickwinkeln, ja. Und das geht mit Narzissten nicht, weil sie die einzigen sind, die die Wahrheit kennen. Darum kann man es lassen. Also das sind Diskussionen, die kann man sich sparen, weil, wie gesagt, man sich auch Beziehungen mit Narzissten sparen kann. Es wird zu keinem großen Glück führen. Ist einfach so.
Ja, das verstehe ich gut. Und sagen wir mal, wenn jetzt der Partner kein ausgewachsener Narzisst ist, sondern einfach nur ein bisschen so leichte Züge hat, gibt es da noch eine Chance?
Ja, man muss die Person dahin kriegen, dass sie eine Art Selbsterkenntnis hat, wie so eine göttliche Eingebung, ja. Ach so, es gibt noch andere Blickwinkel. Oder aber einen Blick für den eigenen Schmerz entwickeln. Und natürlich kann man sich die Mühe machen, das einsickern zu lassen, indem man zum Beispiel von der eigenen Therapieerfahrung spricht oder indem man die Leute mitnimmt auf Seminare oder irgendwie sowas, dass sie ein Gefühl dafür entwickeln, dass es auch gefahrlos geschieht, ja, dass man sich öffnet. Weil viele sind ja in ihrer Angst gefangen. Die sagen, ich brauche keine Therapie, weil sie denken, die explodieren. Ja, wenn alle Emotionen gleichzeitig rauskommen, dann ist es ein Schmerz, der unerträglich ist. Das ist ja die Vorstellung. Aber in einer guten Therapie lässt du es ja Stück für Stück raus, wie aus so einem Luftballon. Der wird nicht zum Platzen gebracht. Aber man muss halt ganz, ganz genau gucken, wie in jeder Beziehung werden die Dinge, die ich wirklich brauche von einem anderen Menschen, werden die befriedigt oder nicht? Darf ich stattfinden? Akzeptiert mich der andere, wie ich bin? Und wenn das alles mit Nein beantwortet ist, dann bleibt nur die Trennung.
Und wenn man sich zum Beispiel selbst gar nicht so bewusst ist, was man für eigene Bedürfnisse hat, weil man vielleicht tatsächlich einfach schon lang in so einer manipulativen und schwierigen Beziehung steckt, wie kann man denn für sich selbst wieder ein Gefühl bekommen?
Das ist natürlich wahnsinnig schwer. Und je länger man in solchen Beziehungen ist, wo einem das noch eingetrichtert wird, dass man eben keine Bedürfnisse haben darf, desto schwieriger wird es. Darum fällt es ja Frauen oder Menschen in Beziehungen, wo ganz viel Gewalt stattfindet, emotionale oder körperliche, so wahnsinnig schwer, sich daraus zu lösen, weil die überhaupt kein Gefühl dafür haben, wer bin ich eigentlich? Was darf ich eigentlich? Was ist ein normales Gefühl? Und man kann nur hoffen, dass irgendwann so ein kleiner Riss im Firmament entsteht, wo man anfängt, das Licht zu sehen. Aber manchen ist es nie gegeben, leider.
Und das wäre total schade, wenn man sich selbst einfach nie wirklich sieht und wahrnehmen kann. Ist es denn, dass man zum Beispiel sagen kann, okay, auch hier helfen Gespräche mit Freunden oder dass man sich abends hinsetzt und sich vielleicht bewusst macht, okay, was tat mir heute gut? Also würden solche kleinen Steps schon helfen, um ein bisschen mehr in dieses Ich-Gefühl wiederzukommen?
Alles hilft, natürlich. Was vielleicht eine ganz, ganz gute Idee ist, wäre ein, es ist jetzt kein schöner Name, aber so ein Bauchgefühl-Tagebuch zu führen. Am Ende des Tages oder auch mittendrin einfach aufzuschreiben, wo hatte ich heute ein komisches Gefühl oder wo habe ich entgegen dem Gefühl gehandelt? Zum Beispiel nehmen wir an, dein Partner sagt, nee, dein Essen schmeckt mir nicht, wir bestellen jetzt. Das wäre schon krass.
Mhm. Ja, ist ja Julia auch so passiert. Ne? Da hat sie was Neues gekocht und er so, boah.
Ja.
Danke.
Okay.
Ja, und sie hat auch irgendwie
Er hat sie immer wieder zusammengefaltet, wenn sie die Möbel in der Wohnung neu arrangiert, hat er gesagt, absoluter Schwachsinn, oder auch wie sie sich anzieht, sei geschmacklos und die Musik, die sie hört, ist blöd und war schon intensiv.
Ja, da sieht man ja ganz gut, wie sehr er das Bedürfnis hat, sein nicht vorhandenes Selbstwertgefühl aufzuwerten, indem er andere erniedrigt. Und nehmen wir an, du bist in der Situation, wo du ein bestimmtes Buch empfiehlst. Du hast es gelesen, findest es ganz, ganz toll, schiebst es deinem Partner hin und der sagt, nee, so ein Schwachsinn, ist doch wieder so ein Selbsthilfedreck oder irgendwie so, ja? Dann wirst du idealerweise ein schlechtes Gefühl im Bauch kriegen, weil das natürlich furchtbar ist. Reagierst aber vielleicht in der Beziehung nicht adäquat, sondern sagst, ja, vielleicht hast du recht, ja, ist wirklich so ein Hausfrauenliteratur. Nehmen wir an, solche Situationen passieren häufiger, ist ja in solchen Beziehungen so. Manchmal sind sie krasser, manchmal sogar noch subtiler. Immer wenn du ein schlechtes Gefühl hast, sollte die Person, die das Tagebuch führen soll, das merken überhaupt. Aber immer wenn ihr so ein Grummeln habt, schreibt auf, was passiert ist kurz davor. Mein Bauch grummelt, Torben hat gesagt, das Buch ist blöd. Das würde schon reichen. Und dadurch entwickelst du so ein Gefühl dafür, was eigentlich gerade los ist. Auch, dass dein Körper durchaus reagiert, du ihn aber im Zweifelsfall ignorierst. Der Bauch hat vielleicht gesagt, wirf ihm das Buch um die Ohren und pack deine Sachen. Du hast aber gesagt, ja, nee, hast recht, Hausfrauenliteratur, peinlich von mir. Weißt du? So, ja. Und wenn man das öfter macht, entwickelst du so einen Blick dafür, wie sehr du über dich hinweggehst und was eigentlich auch passiert. Und das vor allem Tolle ist, man kann es nachlesen. Und dann irgendwann ist das ein Dokument des Bitte geh jetzt.
Ja, da kommt nämlich dieser Riss, ne, von dem du vorhin gesprochen hast, so dieses, dass das Licht reinkommt und man denkt, ah, ich bin auch noch hier.
Genau, dafür muss man natürlich erstmal merken, dass es irgendwie falsch ist. Darum, aber die Leute, die überhaupt in der Lage wären, sich aus sowas rauszubewegen, die wissen es ja eigentlich schon.
Mhm. Julia sagt ja, wie gesagt, zum Schluss, ne, sie überdenkt jetzt nochmal ihre Rolle und überlegt so ein bisschen. Gleichzeitig sagt sie ja auch, dass sie weiß, wie viel Lebenszeit sie verloren hat. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass das wirklich einfach an der einen oder anderen Stelle sehr traurig ist, wie viel Zeit man von sich aufgibt für sowas. Würdest du sagen, ich meine, das Ganze jetzt zu bereuen oder sich schuldig zu fühlen, ist ja jetzt auch, aber auch nicht die Lösung. Wie verzeiht man sich denn selbst sowas?
Also vor allem bringt es ja die Zeit auch nicht zurück, die man da vertrödelt hat. Es hilft sicher zu versuchen, dankbar zu sein, indem man sagt, danke, dass ich mich jetzt so daraus entwickeln konnte, habe vielleicht ein langsames Lerntempo gehabt, aber ich habe es gelernt und das unterscheidet mich von ganz, ganz vielen. Und ich bin froh, dass ich jetzt mit dem Gelernten einfach bessere Beziehungen führen kann. Und außerdem bin ich dankbar, dass ich nicht mehr neben diesem Typen aufwachen muss.
Finde ich wunderbar.
Also nach vorne gucken, nicht nach hinten, weil es ist genau wie, wenn man einen Fehlkauf macht. Mein Gott, das Geld ist sowieso weg, ja? So what?
Und ganz zum Schluss nochmal dein allerletzter Tipp für Frauen, die in solchen Beziehungen landen, die aktuell da noch drinstecken.
Komm zu mir in den Podcast. Und vor allen Dingen arbeitet Selbstwertgefühl, ne? Wenn man Dinge für sich tut und lernt, dass die eigenen Bedürfnisse zählen und dass es Menschen gibt, die einen wertschätzen. Zum Beispiel, indem man, keine Ahnung, ein neues Hobby aufnimmt und darin sehr erfolgreich ist oder auch nicht erfolgreich, aber zumindest, wenn man zum Beispiel anfängt zu nähen und ein Kissen fertig genäht hat und die anderen sagen, hast du toll gemacht. Dieses Gefühl wirklich in sich aufzusaugen und zu sagen, das will ich und das andere will ich nicht mehr. Und leider verschwinden halt ganz, ganz viele in ihren Beziehungen und brauchen wirklich Jahre, bis sie wieder auftauchen. Aber auch das ist okay. Hauptsache, ihr taucht wieder auf. Alles in allem, tut was für euer Selbstwertgefühl, dann fallt ihr nicht auf solche Leute rein.
Vielen Dank, Paula, an dieser Stelle. Also was mir gerade, auch wenn du sagst, der Titel klingt komisch, aber Bauchgefühl-Tagebuch, das werde ich mir, glaube ich, für mich selber auch nochmal merken. Weil ich fand, das klang einfach wirklich sehr positiv und sehr so ein bisschen für sich selbst auch in verschiedenen Situationen, nicht nur in Beziehungen, auch vielleicht mal im Job kann man so ein Bauchtagebuch führen.
Absolut. Und es hilft wirklich zu wachsen, wahnsinnig schnell, weil man so reflektiert im ganz, ganz Kleinen. Und die Schritte, die uns ans Ziel bringen, sind nicht die Riesensprünge, sondern es sind die täglichen kleinen Schrittchen.
Da hast du komplett recht. Ja, Paula, heute ist ja der 31.12., der letzte Tag des Jahres. Ich finde das ja auch immer so eine totale Aufbruchsstimmung. Wenn wir übers nächste Jahr denken, über, naja, ich meine, Vorsätze sind immer so ein bisschen,
Aber was würdest du sagen, könnte ein Ziel sein für 2025, wenn man an sich arbeiten möchte, um in besseren Beziehungen zu leben?
Ein ganz, ganz toller Vorsatz wäre, sich einfach vorzunehmen, jeden Tag eine kleine Sache zu machen, die einem Spaß macht und sich das von niemandem verderben zu lassen.
Das klingt super. Also ich finde, das schreiben wir uns gleich selbst mit auf die Fahne, machen wir fürs nächste Jahr. Vielen Dank, Paula. Ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiere schön.
Und Dankeschön.
Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören.
Darüber freue ich mich auch. Euch allen einen guten Rutsch.
An dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, unser Podcast ersetzt natürlich keine Paartherapie oder jegliche andere Therapieform. Jetzt ist unsere Folge auch schon wieder vorbei. Ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt, gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.